Linke Theorie, Theorie-Podcast der Jungen Linken. Hallo und herzlich willkommen zu Linke Theorie, dem Theorie-Podcast der Jungen Linken. Du hast dich schon mal gefragt, was ein linker Begriff heißt, wie du dir eine Theorie erklären kannst und warum alle über Arbeit sprechen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Sarah und hier erfährst du, was wir Linken unter Arbeit verstehen. Nimm dir 5 Minuten Zeit. Hör es dir vielleicht auch ein zweites Mal an und schreib uns dann gern, was du darüber denkst, wie wir uns die Arbeit erklären. So, jetzt geht's los. Was ist eigentlich Arbeit? Arbeit ist die Springquelle allen Reichtums, schreibt Karl Marx in Das Kapital. Wer morgens um 6 in die Arbeit muss, dem hilft das aber auch nicht weiter. Arbeit ist das, was uns als Mensch von Tieren unterscheidet. Aber kann man Arbeit überhaupt so verallgemeinern? Gibt es da nicht große Unterschiede? Zwischen dem Grafikdesignen und dem Stahlschmelzen? Zwischen Selbstverwirklichung und Arbeitstrieb und Schikane und mühsamer Notwendigkeit? Schauen wir uns das mal genauer an. Selbstverwirklichung oder Schikane? Wie hältst du es mit der Arbeit? Ob man die Arbeit als Schöpferin des gesellschaftlichen Reichtums hochpreisen oder sie als Schikane brandmarken soll, die Menschen krank macht und ihnen ihre Zeit raubt, hat in der Linken immer wieder Debatten angestoßen. Der Sozialdemokratie beispielsweise ist die gesicherte Vollzeitstelle die Basis für Eigenständigkeit und gesellschaftliche Teilhabe. Wer von diesem Ideal abweicht, ist quasi ein Betriebsunfall. So nahmen die sozialdemokratischen Regierungen in der Vergangenheit konsequenterweise auch Lohneinbußen in Kauf, um Arbeitsplätze zu sichern, brüsteten sich mit der Schaffung von Niedriglohnjobs und zahlten Privatunternehmen für zusätzliche Arbeitsstellen sogar einen Teil der Lohnkosten. Lieber akzeptierte man schlechte Jobs oder simulierte lediglich produktive Arbeit, als die Menschen der Arbeitslosigkeit zu überlassen. Wohl konnte man so Einzelne vor dem totalen sicheren Absturz bewahren, mit der erhofften Würde, Sicherheit und gesellschaftlichen Teilhabe war es jedoch nicht weit her. Der Sozialdemokratie gegenüber stehen die, denen der gesellschaftliche Arbeitszwang als Grundübel erscheint. Vor allem für die BefürworterInnen eines bedingungslosen Grundeinkommens ist es gerade die fremdbestimmte Vollzeitarbeit, die die ArbeiterInnen ihrer Individualität beraubt, sie gefügig macht und ihnen die Zeit für gesellschaftliches Engagement nimmt. Eine Befreiung davon würde es den Menschen ermöglichen, ihre eigene Leidenschaft zu entfalten, gestalterisch tätig zu sein und sich für andere Menschen einzusetzen. Wie wir zur Arbeit stehen, ist für uns Linke zentral. Schließlich geht es um nicht weniger als die Frage, wie wir uns als Gesellschaft zur Natur verhalten, uns die Produkte des alltäglichen Lebens verschaffen und einen großen Teil unserer Lebenszeit verbringen. Wir wollen uns jetzt anschauen, was wir mit der Arbeit eigentlich meinen, wie sie im Kapitalismus organisiert ist und welche Rolle ihr die historische Linke zugemessen hat. Der Mensch und die Arbeit. Die Arbeit, so schreibt Karl Marx im Kapital, ist zunächst ein Prozess zwischen Mensch und Natur. Ein Prozess, worin der Mensch seinen Stoffwechsel mit der Natur durch seine eigene Tat vermittelt, regelt und kontrolliert. Er tritt dem Naturstoff selbst als eine Naturmacht gegenüber. Die seiner Leiblichkeit angehörigen Naturkräfte, Arme, Beine, Kopf und Hand, setzt er in Bewegung, um sich den Naturstoff in einer für sein eigenes Leben brauchbaren Form anzueignen. Beließe man es bei dieser breiten Definition, könnte man auch die Photosynthese eines Baumes als Arbeit bezeichnen, der seine Blätter benutzt, um Abgase in eine für ihn brauchbare Form zu bringen. Es gibt aber einen Grund, warum Marx von Arbeit ausdrücklich als einen Prozess zwischen Mensch und Natur schreibt. Für ihn ist Arbeit etwas, das dem Menschen eigen ist, ihn überhaupt erst aus dem Tierreich emporhebt. So schreibt er: Eine Spinne verrichtet Operationen, die denen des Webers ähneln. Und eine Biene beschämt durch den Bau ihrer Wachszellen manchen menschlichen Baumeister. Was aber von vornherein den schlechtesten Baumeister von der besten Biene auszeichnet, ist, dass er die Zelle in seinem Kopf gebaut hat, bevor er sie in Wachs baut. Am Ende des Arbeitsprozesses kommt ein Resultat heraus, das bei dem Beginn desselben schon in der Vorstellung des Arbeiters, also schon ideell, vorhanden war. Nicht die bloße Reaktion auf äußere Umstände, die Anspannung der Nerven oder das materielle Resultat machen also die Arbeit aus. Es ist das Bewusstsein, in dem sich der Mensch betätigt und in dem er seine Beziehung zur Natur nach seinen Vorstellungen formt. Arbeit ist kein mechanischer Ablauf. Arbeit ist Gestaltung. All das hat Marx nicht erfunden. Diese Färbung hatte der Arbeitsbegriff seit seiner Entstehung. Seinen Ursprung hat der Begriff der Arbeit im Deutschen, Englischen wie auch im Französischen von Wörtern, die so viel wie Qual, Mühe oder sogar Folter bedeuteten. Tatsächlich hatten beispielsweise die Menschen im Mittelalter von dem, was wir heute Arbeit nennen, keinen wirklichen Begriff. Die Tätigkeiten, mit denen sie sich und ihre Herrscher ernährten, waren ihnen kein schöpferischer Akt, sondern lediglich Erfüllung einer höheren Ordnung, quasi Gottesdienst. Ein Bewusstsein, dass sie als arbeitende Menschen es waren, die in diesem Moment die Basis für das Fortleben der Gesellschaft bildeten, fehlte ihnen. Wenn man die Marxischen Worte von Arbeit als bewusster, schöpferischer Tätigkeit ernst nimmt, könnte man sogar dafür argumentieren, dass die Leute damals noch gar nicht wirklich als Menschen gearbeitet haben. Konjunktur gewann der Arbeitsbegriff erst mit dem Aufstieg des Bürgertums, also der Händler und Unternehmer. Von Anfang an hatte er einen revolutionären Beigeschmack. Er entlarvte die Adeligen und Teile der Geistlichkeit als Nicht-Arbeitende, die die Gesellschaft nicht erhalten, aber von ihrem Reichtum zehren und ihre Schöpfungskraft einschränken. Die logische Konsequenz kam in der Französischen Revolution zum Ausdruck, die sich als Aufstand der arbeitenden Menschen gegen ihre Unterdrücker verstand. Dieser revolutionäre, bürgerliche Arbeitsbegriff, der im Wesentlichen dem von Marx entspricht, macht aber nicht nur Unterdrückung und Ausbeutung sichtbar, sondern barg auch das Bild einer neuen, befreiten Welt in sich. Eine Welt nämlich, in der Menschen bewusst und nach ihren eigenen Vorstellungen in Beziehung zur Natur treten, also tatsächlich als Menschen arbeiten können. Arbeit im Kapitalismus. Die Zeiten, in denen Menschen unter Zwang für Adelige oder Bischöfe arbeiten mussten, sind im Weltmaßstab vorbei. Mit Ausnahme der Familie, in der vor allem Frauen viele unbezahlte Stunden arbeiten, ist die Arbeit in unserer Gesellschaft vorrangig als Lohnarbeit organisiert, auch wenn regelmäßig sklavenähnliche Arbeitsverhältnisse und Zwangsarbeit aufgedeckt werden. Wo nicht genau hingeschaut wird, finden sich verschiedene Arbeitsformen, der sich das Kapital seit seiner Entstehung bedient. Leitmotiv der kapitalistischen Gesellschaft ist jedoch Arbeit für Lohn. Das bedeutet, dass sie von Menschen geleistet wird, die dafür einen Vertrag unterschrieben haben und ein Gehalt kassieren. Das war natürlich nicht immer so. In den antiken griechischen Stadtstaaten waren es vor allem Sklaven, im europäischen Mittelalter unfreie Bauern, die den Großteil der gesellschaftlichen Arbeit verrichteten. Beiden Systemen war gemein, dass die arbeitenden Menschen unter direktem Zwang für ihre Herrschaften arbeiten. Sie waren also in jeder Hinsicht unfrei. Damit sich die Lohnarbeit als gesellschaftlicher Standard durchsetzen konnte, musste also zuerst etwas geschaffen werden, das Marx als den doppelt freien Lohnarbeiter bezeichnet. Damit meint er Menschen, die nicht mehr dem Gutdünken eines Gutsherrn oder sonstigen Herrscher unterworfen sind, der sich ihre Arbeitsprodukte durch Gewalt aneignet, die also rechtlich frei sind. Sie müssen aber auch frei von Produktionsmitteln sein, dürfen also keine Maschinen und Rohstoffe besitzen, mit denen sie in Eigenregie produzieren könnten. Beides traf auf die ländliche Bevölkerung Europas nach ihrer Befreiung zu. Und so strömten die frisch dem Joch ihres Lehnsherrn entkommenen Massen direkt in die neuen Fabrikshallen, die spätestens ab dem 19. Jahrhundert in weiten Teilen Europas und Nordamerikas aus dem Boden sprossen. Was passiert aber nun, wenn Menschen arbeiten gehen und Lohn dafür erhalten? Gehen wir beispielhaft davon aus, dass eine Arbeiterin für ein Unternehmen arbeitet, das ihr Maschinen, Rohstoffe und Werkzeuge zur Verfügung stellt, mit denen sie monatlich Waren im Wert von 10.000 Euro herstellt. Diese Waren verkauft ihre Chefin schließlich am Markt. Die Kosten für Material und Abnutzung der Maschinen betragen pro Monat 5.000 Euro. Der Lohn, den die Arbeiterin für ihr Werk ausbezahlt bekommt, muss nun, und das ist der springende Punkt, geringer ausfallen als die 5.000 Euro, denn sonst hätte das Unternehmen mit der Arbeiterin keinen Gewinn gemacht oder sogar Verluste geschrieben. Die Arbeiterin bekommt also nicht den vollen Wert, den sie im Monat hergestellt hat, ausbezahlt. Das wären nämlich genau 5.000 Euro. Das Unternehmen behält sich auf diese Weise einen Teil ihres Arbeitsproduktes ein. Somit wird die Arbeiterin ausgebeutet, denn sie muss mehr Wert produzieren, als sie am Monatsende ausbezahlt bekommt. Diese Tatsache nennt Karl Marx die Ausbeutung der Arbeit durch das Kapital. Dies ist immer das Ziel, wenn Arbeit unter kapitalistischen Verhältnissen stattfindet. Den Prozess, an dessen Ende Arbeit nur mehr als Leistung innerhalb eines Arbeitsvertrags unter dem Eigentumsrecht des Kapitals stattfindet, nennt Marx die formelle Subsumption der Arbeit. Dass die ArbeiterInnen mehr produzieren und somit längere Zeit arbeiten müssen, als nötig wäre, um den eigenen Arbeitslohn zu erwirtschaften, ist aber nicht die einzige Konsequenz der kapitalistischen Lohnarbeit. Alle Unternehmen stehen nämlich am Markt in Konkurrenz zu anderen Unternehmen und müssen in diesem Wettbewerb bestehen. Jedes Unternehmen ist in diesem Kampf gezwungen, nach dem größtmöglichen Profit zu streben. Denn je größer der Profit ausfällt, desto mehr kann in neue Maschinen investiert werden. Desto weiter kann der Preis gedrückt werden, um die Konkurrenz zu ruinieren. Und desto länger können wirtschaftliche Dürreperioden durchgestalten werden. Die erzeugten Produkte und die Arbeit, die sie herstellt, sind damit für ein Unternehmen nur von Nutzen, wenn sie dazu taugen, einen ausreichend großen Profit zu erwirtschaften. Und da das Unternehmen ja die Kontrolle über den Produktionsprozess hat, wird die Arbeit nach diesem obersten Prinzip der Profitmaximierung ausgerichtet. Sie wird intensiver, schneller, einheitlicher, automatisiert und in kleine, monotone Arbeitsschritte aufgeteilt. Hauptsache, man kann mit ihr möglichst hohe Gewinne am Markt einfahren. Diese Umbildung der Arbeit nach dem höchsten Gesetz des Kapitalismus, der Profitmaximierung, nannte Marx die reelle Subsumption der Arbeit unter das Kapital. Die formelle und reelle Subsumption der Arbeit unter das Kapital wirken natürlich auch auf die arbeitenden Menschen zurück. Zum einen werden sie im Kapitalismus ausgebeutet. Das heißt, die UnternehmerInnen eignen sich einen Teil ihrer geleisteten Arbeit an. Aber nicht nur das. Sie gestalten den Arbeitsprozess nicht selbst, sondern werden zum bloßen Zahnrad in der Maschinerie der Profitmaximierung degradiert. Wie sie arbeiten, orientiert sich nicht an ihren Bedürfnissen und an denen ihrer Mitmenschen. Auch können die arbeitenden Menschen nicht gemeinsam über das Resultat ihres Arbeitsprozesses entscheiden, der ja in einer hochentwickelten, arbeitsteiligen Welt notwendig ein gesellschaftlicher Akt sein muss. MinenarbeiterInnen im Erzbergwerk wissen nicht und haben auch kein Mitspracherecht darüber, ob der Stahl, der aus dem von ihnen geförderten Erz hergestellt wird, für den Bau von Traktoren oder für den Bau von Panzer verwendet wird. Menschliche Arbeit wird damit zu einem negativen Zerrbild von dem, was sie eigentlich sein könnte. Anstatt das Produkt unserer Arbeit nach unseren Vorstellungen als Gesellschaft zu kreieren, führen wir bloß die kalten Direktiven der Profitmaximierung aus. Anstatt uns selbst im Arbeitsprozess als schöpferische Tätigkeit verwirklichen zu können, sind wir es, die es von den äußeren gesetzten Gesetzen der produktiven Folge zu leisten haben. Und anstatt als Gesellschaft in der Arbeit enger zusammenzuwachsen, zu merken, wie sehr wir einander brauchen und uns in unserer Individualität gegenseitig bereichern können, stehen wir uns am Arbeits- und Gütermarkt als Konkurrentinnen gegenüber. Hier werden alle Arbeitsprodukte auf ein nacktes Zahlenverhältnis reduziert und für Individualität bleibt kein Platz. Als Menschen arbeiten wir im Kapitalismus noch immer nicht. Das System der Lohnarbeit und der Marktwirtschaft, die Grundzusammenhänge des Kapitalismus, verhindern das. Soldaten und Schrebergärten. Für uns Linke stellt sich die Frage, ob wir mehr Fokus auf die zukünftigen Potenziale der Arbeit oder auf ihre gegenwärtige Verstümmelung legen sollen. Ist es klüger, die schöpferische Kraft der Arbeit und damit auch der ArbeiterInnen zu preisen oder ihre Ausbeutung und Fremdbestimmung unter den gegenwärtigen Verhältnissen anzuprangern? Im Idealfall ergänzen sich diese beiden Pole natürlich. Zu zeigen, was Arbeit heißen könnte, wirft Licht auf das, was sie noch nicht ist. So betonte die sozialdemokratische ArbeiterInnenbewegung in Deutschland und Österreich, die sich um 1900 noch das Ziel einer revolutionären Überwindung des Kapitalismus auf die Fahnen schrieb, zwar die eigene Diszipliniertheit und Stärke und pries die gesellschaftlichen Potenziale der Arbeit, betrachtete diese aber als Mittel zur Errichtung einer anderen Welt jenseits des Kapitalismus. Spätestens mit dem Ersten Weltkrieg änderte sich jedoch die politische Perspektive. Die Sozialdemokratie war zwar nach wie vor stolz auf die soldatische Disziplin ihrer Arbeiterinnen, stellte diese aber in den Dienst des kapitalistischen Staates. Vor allem in Deutschland verzichtete sie auf Streiks und brachte die eigene organisatorische Stärke in den Aufbau einer funktionierenden Kriegswirtschaft mit ein. Ganz erloschen war das utopische Moment, das im Selbstbewusstsein der sozialdemokratischen ArbeiterInnen als schöpferischer Macht ursprünglich noch gelegen hatte, schließlich als spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg. Man sang zwar noch Loblieder auf die Wirkmacht der ArbeiterInnenklasse, aber nur insoweit, als sie mit ihrem Arbeitseifer dabei half, das unglaubliche Wirtschaftswachstum nach dem Krieg zu schaffen. Ähnliches ließ sich auch in der Sowjetunion beobachten. Bei diesen Huldigungen der Arbeit fiel das zweite Moment, das wir besprochen haben, komplett unter den Tisch. Ihre Beschränktheit und Verstümmelung unter den kapitalistischen Verhältnissen. Der Arbeitswahn der Sozialdemokratie und des Stalinismus provozierten natürlich Gegenreaktionen. Vor allem Teile der antiautoritären 1968er Bewegung kritisierten den herrschenden Arbeitszwang und die abstumpfende, monotone Arbeit in den Fabriken. Gegenwärtig sind es vor allem die BefürworterInnen eines bedingungslosen Grundeinkommens, das alle unabhängig von der Arbeitsleistung ausbezahlt werden soll, die in diese Kerbe schlagen. Mit ihrem einseitigen Schwerpunkt darauf, was Arbeit unter den gegenwärtigen Verhältnissen ist, kommt hier jedoch meist zu kurz, was Arbeit eigentlich sein könnte. Indem BefürworterInnen des bedingungslosen Grundeinkommens Entfaltung, Gestaltung und Selbstverwirklichung häufig lediglich abseits der gesellschaftlich organisierten Arbeitswelt ansiedeln, vernachlässigen sie, ebenso wie die Sozialdemokratie, gegen die sie sich eigentlich damit auflehnen, das utopische Potenzial von Arbeit. Die Entfaltung, die sie wollen, muss aber notwendig beschränkt bleiben, weil sie von den Alimentenzahlungen der kapitalistischen Arbeitswelt abhängig ist. Und die verhindert wiederum, dass wir als Gesellschaft tatsächlich unsere Zukunft gemeinsam gestalten. Wenn der gesamtgesellschaftliche Anspruch aufgegeben ist, bleiben als Selbstverwirklichung lediglich individuelle Schrebergartenprojekte. Dabei bieten eigentlich gerade die langen Schlangen vor den Baumärkten und die weit verbreiteten Koch- und Backexzesse, die wir während dem Corona-Lockdown beobachten konnten, etwas Grund zur Hoffnung. Auch 250 Jahre kapitalistische Arbeitswelt haben den Menschen nicht die Lust am Basteln, am Bauen, am Projekte starten ausgetrieben. Zu was wären all die Menschen wohl in der Lage, wenn sie diese Freude nicht nur alleine mit Scheibton und Gartenzwergen, sondern gemeinsam mit Sattelschleppern und Laboren ausleben könnten? Linke Theorie. Theorie-Podcast der Jungen Linken.